SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute. Gast heute Vormittag ist die Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen. Dankeschön für die Einladung. Guten Morgen.
Sie haben ein Buch rausgebracht mit dem Titel Ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist? Und in dem Buch steckt eine Menge Gesprächsstoff drin. Aber erstmal bitte eine Antwort auf die Frage, ja, ist da oben jemand?
Da kann ich natürlich nur empfehlen, erstmal das Buch selber zu lesen. Jetzt am Anfang gleich zu sagen, ob da jemand ist, das ist schwer zu beantworten. Ich habe mich auf diese Suche begeben nach dem Unfalltod meines Bruders. Und viele Freunde, mir nahe Menschen, auch viele fromme Menschen haben dann gesagt, ach, es ist doch ganz schön, dann sitzt er jetzt vielleicht auf der Wolke, genauso wie dein Vater, über den ich in dem Buch auch schreibe, über seinen Tod. Und dann gucken die beiden oben von der Wolke auf dich herunter und werden dich fortan beschützen. Und daran hatte ich so meine Zweifel. Und immer die Frage, ist da oben jetzt wirklich jemand, hat mich während des Schreibens begleitet, sodass es dann am Ende auch der Titel geworden ist.
Das heißt, am Ende bleibt dann auch ein Restzweifel.
Naja, wenn wir jetzt am Anfang gleich über das Ende sprechen, dann würde ich sagen, ja, bei mir bleibt ein Zweifel. Mhm. Viele andere Menschen sind sich da ja sicher und können diesen Glauben, den sie in sich tragen, ja als unglaubliche Kraftquelle nutzen, wenn sie in eine Krise kommen. Und wenn bei ihnen jemand plötzlich in der Nacht vor der Tür steht und sagt, ihr Bruder ist bei einem Unfall gestorben, dann gerät man ja automatisch in eine Krise. Und ich habe mich halt in diesem Buch eben auch auf diese Reise begeben, zu fragen, habe ich vielleicht eine zusätzliche Kraftquelle, die ich als trauernder Mensch nicht nutze? Ist irgendwo jemand, der, an den ich mich anlehnen kann, will ich das jetzt mal nennen, das können ja gläubige Menschen, dem ich vertrauen kann, dem ich mich hingeben kann und der mich dann auch durch so eine schwierige Lebensphase begleitet.
Es ist ein extrem trauriges Buch mit gleich drei Toten. Der eine ist ihr Vater, der nach einer Krankheit im Alter von Mitte 80 stirbt, was ja in Anführungsstrichen Mitte 70, was ja relativ normal ist in Anführungsstrichen. Weniger normal sind die Unfalltode, schon angesprochen, ihres Bruders und auch ihres früheren Lebensgefährten vor vielen Jahren. Auch der ist wie ihr Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Was hat jetzt den Ausschlag für Sie gegeben, gerade jetzt so ein Buch zu schreiben, was Sie vielleicht auch schon hätten schreiben können, als Ihr Lebensgefährte im Auto starb?
Ich denke einfach, dass ja keiner unbeschadet durchs Leben geht und dass diese Wunden alle etwas mit uns machen. Die suchen sich irgendwo einen Platz und nisten sich ein. Und dieser Trauerschmerz nach dem Unfalltod von Kai Degenhardt hat sich ziemlich lange sehr gut versteckt. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mit ihm auseinandergesetzt habe, aber das wollte ich einfach nicht öffentlich. Bei meinem Bruder habe ich jetzt ja auch 2 Jahre geschwiegen, bevor ich ja eigentlich innerlich fast implodiert wäre, wenn ich mich nicht hingesetzt hätte und das Handwerkszeug genutzt hätte, was ich als Journalistin, als Moderatorin ja sowieso immer wieder brauche, tagtäglich das Schreiben. Und in dem Buch stelle ich mir die Frage, wenn man Zeit hat, wenn man weiß, dass jemand stirbt, und viele haben ja auch von den SWR1-Hörern da draußen ja auch Angehörige, die vielleicht krank sind, und sagt man nochmal all die Dinge, die man sich immer vornimmt? Sagt man, ich liebe dich, oder wollen wir nochmal das Problem ansprechen, was wir diese Familie Narbe, die wir vielleicht schon lange mit uns herumtragen. Und das waren eben diese Fragen, denen ich mich immer wieder gestellt habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ist da oben jemand von christlichen Wurzeln in der Familie, vor allem sehr christlich lebenden Vater, der dann später damit klarkommen musste, dass seine Tochter zum Judentum konvertiert, im Zusammenhang mit der Ehe mit dem jüdischen Publizisten und Juristen Michel Friedmann. Wie hat Ihr Vater das verarbeitet, verknust?
Ja, erstmal musste ich das ja erstmal verarbeiten. Aber wir sind eine Familie, in der sehr viel und sehr lebendig auch miteinander diskutiert wird. Und natürlich ist er eben jemand, der meinen Bruder und mich immer versucht hat, schon von Kindesbeinen an auch Gott und dem Glauben näher zu bringen. Wir sind getauft, wir sind konfirmiert worden und für ihn war es natürlich auch eine Reise hin, eine neue Religion ein bisschen mitzuentdecken. Und er hat lange versucht es doch mit einer lebt doch beide Religionen in eurer Familie, aber im Judentum wird der Glauben halt über die Mutter übertragen und wir wollten eine Familie gründen und wenn man an Juden in Deutschland denkt, da fällt einem vielleicht auch der Name meines Mannes ein. Und ich finde das Judentum eine sehr humanistische Religion. Ich mag daran, dass viele Dinge direkt im Miteinander auch geklärt werden und hatte halt lange Zeit, klar, ich kenne das über Freunde auch, Feiertage, Rituale, all das kennenzulernen, sodass ich dann die Entscheidung auch ohne meinen Vater als erwachsener Mensch dann getroffen habe und erst dann später Mitglied der christlich-jüdischen Interessensgemeinschaft in Norddeutschland dann geworden. Also das war für unsere Beziehung zwischen Vater und Tochter dann eine große Bereicherung.
Gleichzeitig schreiben Sie mehrfach in Ihrem Buch, dass Sie eigentlich so salopp formuliert nicht so furchtbar viel mit Gott am Hut haben, um es mal so zu
auszudrücken. Ja, das kann man, glaube ich, auch so salopp sagen. Das ist ja auch lange nicht so gewesen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, auch jetzt Hörer, die mit ihrem Glauben hadern oder auch im Widerspruch leben. Das ist bei mir auch so. In der Familie wurde es eben väterlicherseits lange versucht zu wecken, aber bei mir ist da eigentlich nicht viel. Viele Lampen sind da nicht angegangen. Ich habe das.
Aber ich frage deshalb, wenn Sie jetzt relativ wenig Aktien darin haben, können Sie dann Ihren beiden Söhnen eine gute jüdische Mutter sein?
Ich glaube auch, dass viele Christen, die nicht jeden Sonntag in der Kirche sitzen und nicht jeder Moslem, der Freitag in der Moschee ist, trotzdem auch ein guter Vater oder eine gute Mutter ist. Ich glaube, dass es oft manchmal auch pragmatische Gründe hat. Ich glaube, dass viele in die Kirche wieder eintreten, weil sie dann doch in der schönen Gemeinde heiraten wollen oder den Kindergartenplatz gerne haben wollen. Ich glaube, dass die Suche nach Gott, und die hat bei mir halt einfach sehr, sehr spät, jetzt mit Anfang 50 angefangen, etwas ausgelöst hat und was lange geschlafen hat. Es ist natürlich auch ein bisschen komisch, wenn man Anfang 50 sagt, hallo, ist da oben jemand? Können wir vielleicht beide ins Gespräch kommen? Ich bin gerade in einer Krise. Diese Krise war für mich jetzt der Schlüssel, um zu sagen, ich begebe mich auf diese Reise. Eine Reise, die wo lange vielleicht ein Koffer stand, der da nicht in die Hand genommen wurde. Und diese Reise hat Nähe und die hat Distanz. Und ich bin jetzt jemand, der den jüdischen Glauben praktiziert, aber wir sind keine strenggläubige Familie. So wie alle vielleicht die Oster- und Weihnachtsfeiertage halten wir die drei hohen jüdischen Feiertage. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich koscher koche oder milchig und fleischig von den Kühlschränken her trenne. Und das Erstaunliche ist ja so, dass ich das jetzt immer gefragt werde, seitdem ich zum Judentum übergetreten bin. Als Christin hat man mich das nicht gefragt, ob ich eine tolle
Christin bin. Aber es ist schon irgendwie spannend, wenn sich jemand dafür entscheidet. Sie hätten ja tatsächlich sagen können, ich bleibe einfach evangelisch oder gar nichts und bin trotzdem mit Michelle Friedmann verheiratet.
Ja,
man hätte wahrscheinlich nichts dagegen gehabt.
Genau,
ne?
Aber bei all den, ich denke einfach, wir wollten als Familie, dass unsere Familie ein Glauben lebt und das ist einer, mit dem ich mich identifizieren kann, in dem ich mich zu Hause fühle. Natürlich leben wir mit meiner Mutter auch immer noch christliche Rituale und Feiertage. Wenn sie dann Weihnachten hat, lernen die Kinder das dann auch kennen, aber unsere Familie ist jüdisch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute,
Sie sind ab Mitte der 90er Jahre in der RTL-Nachmittagssendung namens Bärbel Schäfer aufgetreten. Ich glaube insgesamt 7 Jahre. Würden Sie oder schauen Sie heute gelegentlich nochmal ins Internet, in ganz alte Sendungen rein?
Nein, aber ich habe noch sehr viel Kontakt mit den Mitarbeitern, die ja lang mittlerweile alle Karriere machen in unterschiedlichen Sendern, öffentlich-rechtlich und privat. Ja, es war die Entdeckung des normalen Zuschauers im Fernsehprogramm. Es war eine wilde Zeit, es war der Blick unter deutsche Dächer, es war ein Diskussionsforum zu allen möglichen Themen von Abitur und Zeugnisnoten, erst Wähler, aber natürlich auch zu Liebe, Sex, Figur, Diäten und Haarstylings.
Wie sehen Sie heute so das Themenspektrum mit den paar Jahren Abstand, die jetzt dazwischen liegen?
Ach, ich habe so viele Talkshows moderiert für den WDR davor und danach Jugendtalkshows, Unterhaltungssendungen, Abendsendungen, eine politische Sendung bei N24. Aber das ist natürlich das Format, mit dem mich wahrscheinlich viele verbinden, weil das jeden Mittag an die 2 Millionen damals ja gesehen haben. Es war ein bisschen der Schlüssellocheffekt. Wir hatten lange Zeiten für Vorgespräche mit Gästen, haben die damals sogar noch zu Hause besuchen und Vorgespräche führen können. Es gab immer diese Pro- und Contra-Diskussion. Ich sehe darauf zurück, heute einfach mit einer sehr lebendigen Zeit und sehe einfach viele Formate, die wir damals am Nachmittag ausprobiert haben. Model-Contest, Schwiegermutter gesucht und so weiter. Das dass die heute Abend als sehr erfolgreiche Abendformate laufen. Mhm. Meistens natürlich bei den privaten, aber einiges kopieren natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender.
Ihre Söhne sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 11 und 8 oder werden 11 und 8. Und sind Sie froh, dass die jetzt in einer Zeit groß werden, wo es keine Nachmittagstalkshows mehr ohne Ende gibt?
Ach, es ist kein Format, zu dem ich nicht stehe, weil ich glaube, dass ich die Gäste schon immer respektvoll behandelt habe. Und sie kennen diese Sendung noch nicht, weil die einfach selber wenig Fernsehen gucken und Internet dann ihre Kindersuchmaschinen haben. Und von daher denke ich, könnte ich das Format auch noch moderieren. Aber die Zeiten sind einfach vorbei, die haben sich geändert. Und heute wäre das für mich kein Format mehr.
Und was Sie seither machen, wir haben schon angedeutet, ist ja deutlich unterschiedlicher, abwechslungsreicher. Mhm. Talkshows aller möglichen Arten und Weisen. Bücher geschrieben, Romane, Sachbücher, eine Radio-Talkshow, eine eigene wöchentlich. Würden Sie sagen, das Leben ist ja in diesem Milieu, aber nicht mehr mit dieser Strahlkraft einer Nachmittagstalkshow mit Marktanteilen von 30-40%, ist für Sie insgesamt entspannter?
Ja, es ist insofern entspannter, weil ich die Sendung ja auch produziert habe mit meinem Bruder gemeinsam und dann Verantwortung hatte bis zu 90 Mitarbeitern. Wir haben Formate für Vox und für andere private öffentlich-rechtliche Sender, unter anderem Vox, gibt ja auch viele andere noch, MTV und so weiter, entwickelt. Und natürlich ist das eine enorme Belastung auch gewesen, immer wieder neue Aufträge ja auch in die Firma dann zu bringen, zu wissen, da sind auch 90 Leute in Lohn und Brot. Und von daher ist es natürlich schon entspannter. Mein journalistisches Spektrum mit politisch-kulturellen Sendungen bei der Deutschen Welle, beim WDR, war vorher auch groß. Aber ich glaube, man wird dann auch immer schnell in eine Schublade gepackt und andere Fenster, die auch mal da waren, werden gar nicht gesehen. Ich kann das jetzt eigentlich wieder ausleben, was auch ganz schön ist. Das Schreiben macht mir unglaublichen Spaß und da ist die Themenbreite genauso groß wie beim Sonntagstalk bei HR3. Das ist Radio, so schön wie wir beide jetzt hier auch sitzen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In Ihrem Buch Ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist, beschreiben Sie die einjährige Trauerphase nach dem Unfalltod Ihres Bruders Martin, der im Jahr 2013 auf einer bayerischen Autobahn ums Leben gekommen ist. Sie machen auch gar keinen Hehl daraus, dass er da offenbar selber schuld war mit 170 Sachen auf Regennasser Straße. Es ist ein sehr trauriges Buch, bei dem man sich fragt, wie bekommt sie eigentlich ihre Lebensenergie zurück? Würden Sie sagen, Sie sind jetzt in einem Stadium, wo man sagen kann, ja, ist wieder da?
Ach, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Denn das wechselt auch so ein bisschen. Jetzt sitzen wir hier beide vor einem Mikrofon und ich will jetzt auch nicht anfangen zu weinen und ihn in den Armen zu liegen. Da bin ich natürlich auch ehrlich gesagt Profi. Aber es kann dann einfach passieren, dass, ja, so wie ich es auch im Buch beschrieben habe, ich in einem Coffeeshop stehe und vor mir steht jemand, der so einen ähnlichen Kurzhaarschnitt hat, ein ähnliches Parfum trägt wie mein Bruder Martin und eine ähnliche Winterjacke und ich ihm dann einfach mal ein paar Meter hinterherlaufe. Oder es gibt so plötzliche Erinnerungsinseln, habe ich das im Buch genannt. Die kommen ganz überraschend. Das kann ein Auto an der Ampel sein, was er vielleicht auch gefahren hat oder ich habe ihm mal einen Kurs geschenkt zum Fliegenfischen, weil der gerne geangelt hat und ich stehe im Fischladen und da liegt ein Fisch in der Auslage, den wir zusammen mal mit furchtbar hässlichen Gummistiefeln am Odenwald zusammen aus dem Wasser gezogen haben. Also solche Dinge können das alleine sein. Und dann ist das wie eine Welle der Erinnerung, die mich überrollt und die dann auch schwer zu kontrollieren ist. Und diese Reise, auf der, glaube ich, alle sind, die so beschadet auch durchs Leben gehen, beschädigt auch durchs Leben gehen, das habe ich versucht zu beschreiben.
Sie beschreiben auch die Reaktion von Freunden, Bekannten, Kollegen Ihres Bruders und auch von Ihnen, wo es oft eine Nicht-Reaktion gab. Also Menschen, die sich im Grunde genommen nicht trauen, mit Ihnen als Trauernder Kontakt aufzunehmen. Sind Sie jetzt ein bisschen weiter bei der Ursache nach Gründen, warum es so schwerfällt? Ich kenne das selber auch. Warum es so schwerfällt, mit einem Trauernden überhaupt Kontakt aufzunehmen? Warum man regelrecht Angst davor hat?
Ich glaube, der Tod macht uns allen Angst. Trauer macht uns Angst. Trauer ist unheimlich. Man kennt es vielleicht, was wir angesprochen haben, von den eigenen Großeltern, von den Eltern. Aber eigentlich möchte man damit gar nichts zu tun haben. Und wir haben überhaupt gar keine Rituale, wie man damit umgeht. Wenn wir zum Beispiel nach Südamerika gucken, wird Trauer ganz offen gelegt. Es gibt diesen Dias des Muertes, die Tage des Todes und der Trauer, wo dann Süßigkeiten in Form von, keine Ahnung, irgendeinem Totenschädel verkauft werden. Soweit sind wir.
Wo eine Kapelle aufspielt und Partymusik macht.
Partymusik, ne? Oder man kocht zum Beispiel nochmal das Lieblingsessen und stellt das dann aufs Grab des Toten. Solche Dinge. Es gibt eben darin auch eine Leichtigkeit. Doris Dörrie hat darüber einen ganz tollen Dokumentarfilm mal gedreht, als ihr Lebensgefährte, der Kameramann, damals gestorben ist. Ich merke einfach, dass die Leute Wochen, Monate später dann anrufen und sagen, oh, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht muss man manchmal gar nichts sagen. Man ist einfach nur zusammen, man nimmt sich in den Arm. Aber zu signalisieren, ich bin an deiner Seite, außer sich verschreckt in das Schneckenhaus zu ziehen, nur weil jemand traurig ist. Traurigkeit ist ja nicht schlimm, die gehört genau zum Leben dazu wie die fröhlichen Seiten. Für viele meiner Freunde war es einfach schwierig, weil ich sonst immer ein sehr zugänglicher, kommunikativer, auch sehr offener Mensch bin und da natürlich auch Phasen hatte, wo all das, was sonst mein Werkzeug ist, nicht funktioniert hat. Ich war out of order und verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat, glaube ich, einfach auch viele irritiert. Ich bin niemandem böse, ich beobachte das nur und hätte mir einfach gewünscht, dass es vielen leichter fällt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Im Buch Ist da oben jemand, weil das Leben kein Spaziergang ist, beschreiben Sie ein Trauerjahr nach dem Unfalltod Ihres Bruders. Und im Trauerjahr ist auch oder sind mehrere Besuche drin, wie soll man sagen, bei verschiedenen Religionen. Ich will es mal so zusammenfassen. Unter anderem haben Sie ein Kopftuch aufgesetzt und sind so äußerlich in die Rolle einer Muslima geschlüpft. Wie war's?
Ja, anders, würde ich mal sagen. Ich sehe damit irgendwie noch älter aus, als ich jetzt schon bin. Und hatte mir aber so ein sehr
Ich weiß, wie alt Sie sind und ich sehe, wie alt Sie aussehen. Ich würde sagen, sind da im guten Verhältnis.
Das ist sehr, sehr lieb von Ihnen, Herr Lohmann. Ich hatte mir dann ein schönes Blau ausgesucht, weil ich dachte, das passt vielleicht ganz gut zu den Augen. Aber der Hintergrund war ja der einer Freundin. Es war ein verrücktes Jahr und es hat sich auch über ein langes Jahr hingezogen. Und viele Menschen aus meinem Freundeskreis, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, leben ganz unterschiedliche Religionen. Und wir haben alle festgestellt, Trauerrituale im Angesicht des Todes sind sehr ähnlich. Und ich bin bei den Buddhisten gewesen und habe den Mönchen etwas gegeben und Blumenketten umbekommen. Aber ich habe eben auch mit einer Freundin, deren Vater krebskrank war, das Kopftuch getragen, weil sie gesagt hat, ich trage jetzt das Kopftuch, ich bin muslimischen Glaubens und vielleicht ist da oben jemand, der meinem Vater dann so viel Kraft gibt, dass er diese Chemotherapie und diese Behandlung übersteht und dass am Ende alles wieder gut wird. Und
was für eine Muslima ja nachvollziehbar ist.
Was für eine Muslima nachvollziehbar ist. Und als sehr enge Freundin habe ich dann gesagt, ich will es selber wissen, wie es ist, wenn man mit einem Kopftuch in einer U-Bahn sitzt. Und
ja, wie ist es?
Ja, es ist nicht schlimm. Es ist für mich selbst war es irritierender festzustellen, wie stark doch meine Eitelkeit ist und wie sehr ich mich optisch verändert gefühlt habe. Es ging ja nicht darum, dass ich jetzt muslimischen Glaubens werde, aber ich hatte ja auch zwei Tage eine richtige Burka an. Da waren die Reaktionen echt heftig. Da war starke Aggression und da hatte ich
so komplett mit Gesicht verhüllt.
Gesichtsschutz war noch da. Ja. Und da ist es schon so, dass man selbst zur Rushhour dann einen Sitzplatz alleine hat in der U-Bahn. Das ist schon mal garantiert. Aber man wird dann auch schon aggressiv angesprochen, angerempelt, angespuckt. Das ist dann nochmal eine Nummer härter. Kopftuch in Deutschland ist, glaube ich, selbstverständlich und das kann ja auch jeder leben, wie er möchte. Die katholische Nonne trägt ja auch ihre Haube, die jüdische Frau ihren Scheitel, ihre Perücke mit dem Kunsthaar. Haare spielen eine große Bedeutung in allen Religionen. Es gilt, sie immer zu verhüllen, weil sie so ein erotisches Lockmittel dann zu sein scheinen. Und ja,
über die Sinngebung dessen kann man natürlich trefflich streiten in alle möglichen Richtungen.
Kann man in alle Richtungen streiten.
Vielleicht nicht so der richtige Platz für, aber was man, glaube ich, wenn man so ihre religiös-kulturellen Erfahrungen, Sie haben es angesprochen, Buddhismus, natürlich Judentum, Christentum, Islam und so weiter und so fort. Man könnte platt zusammenfassen, eigentlich ist alles doch sehr, sehr ähnlich, was Religion ausmacht. Und um Gottes Willen, die altbekannte These, warum kloppt sich eigentlich die Menschheit um den wahren Glauben, ist so albern, dass man es kaum aushält.
Ich war halt neugierig und wollte wissen, wie macht ihr das? Was sind auch eure Trauerrituale? Wie geht ihr in so einer Krise an das Thema heran? Wo tankt ihr alle Kraft? Und ich kann das jedem nur raten, etwas neugieriger zu sein, denn so wie Sie es sagen, Herr Lohmann, wir sind alle nicht so weit entfernt. Und habe mich in meiner Religion auf die Suche begeben, aber links und rechts einfach mal über den Zaun geguckt, wie machen das andere? Und auf die Frage, wie glaubt man eigentlich? Das ist ja, wenn man das noch nie gekonnt hat, also mich hat da nichts bisher berührt. Kann man das üben wie beim Sport? Muss man die Bücher lesen, die großen alten Bücher lesen? Oder passiert das einfach durch ganz pragmatische Rituale, was ja viele Gläubige pflegen? Das tägliche Gebet mit Gott und die tägliche Ansprache dann. Und auf diese Reise, die sehr einfach sehr spannend und auch sehr berührend war und mich einfach nochmal sehr, sehr vieles gelehrt hat, habe ich mich begeben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute,
wir haben schon darüber geredet, dass die vielleicht auffälligste Fernsehpräsenz ihre tägliche Nachmittagssendung war im Sender RTL Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre. Sie haben schon weit davor noch als Schülerin in den USA eine Talkshow gehabt. Mhm. Was für eine Geschichte. Guests in my town. Ich habe so den Eindruck, eine Videokamera und irgendwie sehr einfach. Aber in den USA gibt es ja, glaube ich, viel sehr kleine.
So einfach. Also heute müssen ja auch viele öffentlich-rechtliche Sender sparen und der Redakteur macht alles, Ton und Kamera zusammen. Damals war es halt so, in den 80ern, ich war ja Austauschschülerin mit einem Tennisstipendium in Amerika, gab es in vielen, vielen Kleinstädten auch kleine Privatsender. Und die fanden das ganz lustig, dass jemand, der 16 war, aus Deutschland kommt, den Blick hat auf amerikanischen Alltag. Und dann habe ich Lehrerinnen, Indianer aus den Reservaten, Arbeiter aus den Ölfeldern in North Dakota interviewt und das war...
Die spätere Bärbel Schäfer-Sendung wäre eigentlich in my town nicht denkbar gewesen.
Wahrscheinlich nicht. Also dieses Neugierigsein auf Alltag und dass jeder irgendwo eine spannende Geschichte zu erzählen hat, das ist vielleicht damals gelegt worden. Ich meine, mein Vater ist Handelsvertreter in Ostfriesland gewesen, meine Mutter Sekretärin im Kindergarten in der Werbeagentur. Wir hatten nichts mit Fernsehen zu tun und haben auch wenig Fernsehen zu Hause geguckt. Also ich habe damals nicht gedacht, dass daraus mein Beruf werden wird.
Vielleicht eher Tennisprofi.
Ja, genau. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Dieses Rumreisen, Turniere, Training.
Aber Sie waren so gut, dass Sie in den USA für so ein Tennisstipendium waren. Genau. Und wenn Sie richtig Gas gegeben hätten.
Habe ich auch. War auch alles super. Aber irgendwann muss dann eben das Elternhaus dann doch nochmal einen Trainer bezahlen, bis man dann wahrscheinlich die ersten Turniere gewinnt. Kennt man ja von Lisicki und so weiter jetzt auch. Da hat mein Vater dann als Sparfuchs aus Norddeutschland irgendwann gesagt, nee, wir spielen es gerne und auch gerne in der hohen Liga bei uns hier in Deutschland, aber ich zahle dir jetzt ja keinen Trainer und mich hat es dann irgendwann auch ein bisschen...
Bis wohin hat es gereicht? Zweite Bundesliga?
Ja, fast. Ja, ich bin dann zurückgekommen und dann ist mein Teenager und dann waren natürlich auch andere Themen wichtiger.
Zum Beispiel?
Ja, Party, Jungs. Okay. Weniger das Training.
Das geht nicht. Wenn man richtig gut im Tennis sein will, Steffi Graf hat es vorgemacht, darf man erst später
mit so einem netten Kerl wie Andrew Agassi.
Ja, wäre ihr Vater nicht so geeignet gewesen. Ja, und nach diesen Erfahrungen, Tennis in den USA mit einer kleinen Talkshow im Lokalsender. Wir müssen das Gespräch aufgezeichnet mal kurz unterbrechen für eine Sofortmeldung aus der Verkehrsredaktion von SWR1 Rheinland-Pfalz. Achtung Autofahrer, auf der A560 Hennef St. Augustin zwischen Kreuzborn-Siegburg und St. Augustin kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der A560 Hennef St. Augustin zwischen Kreuzborn-Siegburg und St. Augustin ein Falschfahrer. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen ganz besonders vorsichtig. Guests in my town. Da war doch die Entscheidung, dann Hotelfachlehre zu machen. Ja. Jetzt keine richtige, also ich will jetzt nichts Negatives über Hotelfachleute sagen, die muss es geben. Es gibt sicher Leute, die machen das auch sehr gerne, aber das war wahrscheinlich keine Lustentscheidung, oder?
Nee, war die Ausbildung zur Hotelkauffrau und weil wir aus einer kaufmännischen Familie stammen, hat mein Vater gesagt, okay, bevor du jetzt irgendwas nach dem Abi anderes studierst, mach erstmal eine kaufmännische Ausbildung, dann kannst du immer und überall auf der Welt dein Leben finanzieren. Eigentlich nicht schlecht gedacht und das habe ich auch durchgezogen, habe ich auch gemacht, habe aber festgestellt, ich stehe lieber auf der anderen Seite der Rezeption und ich mochte das sehr und Bankette organisieren und Hochzeiten und Essen und dieses Hotel als Ort der Menschen hat ja eben auch etwas mit Menschen zu tun, denen ich immer wieder begegne. Aber ich mag das dann doch lieber journalistisch, mich länger auf ein Thema einlassen als Check-in und Check-out. Und habe dann im dritten Lehrjahr mich schon parallel fürs Studium angemeldet dann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind auch humanitär im Einsatz, unter anderem für eine Organisation namens Trauerland und auch für die Welthungerhilfe. Mhm. Wie viel ist davon echter Einsatz, der über sozusagen die Abgabe des prominenten Namens hinausgeht?
Das ärgert mich immer bei Kollegen und man bekommt ja viele Anfragen, sodass ich immer alles ablehne und sage, ich mache nur wirklich was, wohinter ich auch tatsächlich stehe und wo ich auch Einsatz bringen kann. Trauerland bin ich schon sehr lange treu mit einer Idee, die aus Amerika kommt. Anlass war damals der Unfalltod meines Freundes, der ein kleines Kind hinterlassen hat. Und dort wird Kindern, deren Eltern an einer schweren Krankheit, Suizid oder einem Unfall sterben, einfach Raum geboten zu trauern. Weil Kinder trauern anders als Erwachsene und manchmal sehr viel verzögerter. Diese Organisation bietet diesen Raum, schafft diesen Raum, um Wut rauszulassen, nicht immer funktionieren zu müssen, das perfekte Kind für das übrig gebliebene, traurige Elternteil dann sein zu müssen. Das fand ich immer faszinierend, die begleite ich schon sehr lange. Veranstaltungen, gemeinsame Termine, Moderationen, die ich für sie mache, darüber jetzt hier zu sprechen. Und mit der Welthungerhilfe bin ich auch verbunden. Ich habe für die Welthungerhilfe zusammen mit dem Bundespräsidenten die 50-Jahr-Feier moderiert, war mehrfach in Afrika, unter anderem in Burkina Faso und habe mir dort mehrere Projekte angeschaut. Meist hatten sie dann mit Bildungsprogrammen für Mädchen zu tun und versuche da eben auch immer wieder ein Fenster zu schaffen, bei allen Krisen, die wir eben auch in Europa haben, zu sagen, die anderen Krisen auf der Welt dann nicht zu vergessen.
Trauerland, Trauer von Kindern Sie haben es angedeutet, gestorbene Eltern. Mhm. Wie läuft das? Wie kann ich mir das, also Welthungerhilfe ist so ein Thema, das kann man sich sehr gut vorstellen. Mhm. Trauerland kann ich mir ehrlich gesagt relativ wenig vorstellen. Wie funktioniert das praktisch, die Arbeit?
Das ist ein bisschen so, wie auch in meinem Buch ist da oben jemand. Keiner spricht über Trauer und Kinder noch sehr viel weniger. Kinder können von einer Minute Fußball spielen, gehen dann an den Wunschbaum zum Beispiel im Zentrum Trauerland und tragen einen Wunsch auf, der mit ihrem verstorbenen Vater oder Geschwisterkind oder der Mutter dann zu tun hat. Sie können funktionieren in der Schule 1, 2, 3 Jahre lang und plötzlich bricht es ein und keiner kann sich das mehr erklären und bringt es in Zusammenhang mit einem Tod des Vaters vielleicht durch eine schwere Krankheit. Dieses Trauerland schafft einfach Raum für diese Kinder, um andere trauernde Kinder kennenzulernen und nicht das Gefühl zu haben, es ist ein Makel oder ein Stigma, auch mal traurig zu sein. Wut, Sensibilität, Sehnsüchte, Traurigkeit einfach rauszulassen. Das kann in dem Raum sein, in dem man, der so Gummiwände hat, wo es so Pratzen gibt, die kennt man von Taekwondo oder anderen Kampfsportarten, einfach mal aufeinander loszugehen, ohne sich zu verletzen. Das können Bilder sein, die gemalt werden. Das kann aber eben auch etwas sein, zusammen mit dem Fußballclub, zum Beispiel SV Werder Bremen, unterstützt das in Norddeutschland sehr, sehr stark, ins Stadion zu gehen und gemeinsam einfach wieder auch leicht zu sein. Dieses Zentrum schafft Kindern die Möglichkeit, leicht zu sein, während die Eltern vielleicht im Nebenraum ein Gespräch führen über Finanzierung für Witwen, über Kindergeld, über veränderte finanzielle Einkünfte, wenn sich die Mutter oder der Vater einfach umgebracht hat, aufgrund einer Depression, ohne vorher mit Familienmitgliedern zu sprechen. Und geschulte Mitarbeiter, die sich eben mit trauernden Kindern auskennen und Familien, beobachten diese Kinder und führen dann einfach Gespräche, weil die eigenen Angehörigen sind manchmal viel zu nah dran und viel zu sehr mit dem eigenen Schmerz beschäftigt, um dann zu sehen, wie geht's den Kindern eigentlich damit.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Moderatorin Bärbel Schäfer hat im Buch Ist da oben jemand das Jahr nach dem Unfalltod ihres Bruders beschrieben. Was mir aufgefallen ist, und da kommen wir jetzt relativ intim ins Detail, aber Sie schreiben auch eine Menge davon, dass Sie ein unglaublich intensives, dichtes Verhältnis zu Ihrem Bruder hatten, was ja eher ungewöhnlich ist. Viele Geschwister sind ja eher so wie Hund und Katze und leben so miteinander her. Worauf führen Sie das zurück, dass Sie mit Ihrem Bruder so dicht
waren? Also diese Phasen hatten wir auch so, dass meine Eltern uns einen Boxring unten im Keller eingerichtet haben und jeder hatte einen Boxhandschuh, wenn es dann allzu schlimm wurde. Aber gleichzeitig haben wir auch unsere Bettdecken fast jede Nacht über den Küchenboden gezogen, weil der eine bei dem anderen übernachten wollte. Wir haben nach dem Ende unseres Studiums und Abitur nicht den Kontakt abgebrochen. Das ist ja bei vielen so. Man geht dann raus ins Leben. Jeder lebt sein eigenes Leben.
Ja, Sie telefonieren fast täglich. Also ja, ich telefoniere alle zwei Wochen mit meinen Geschwistern.
Ja, sehen Sie.
Vielleicht weiß nicht, was jetzt normal ist. Keine Ahnung.
Naja, das hatte auch mal Phasen großer Nähe, dann mal wieder etwas mehr Abstand. Aber wir hatten eine Firma gemeinsam, ja, Couch Potatoes. Wir hatten diese Produktionsfirma gemeinsam. Wir hatten gemeinsam einen Freundeskreis. Wir haben auch Urlaube mit Freunden zusammen verbracht. Es gab einfach sehr viele Überschneidung. Vielleicht liegt das daran, weil ich früh nach Amerika gegangen bin und wir danach eine sehr enge Zeit hatten. Vielleicht liegt es danach daran, weil sich unsere Eltern haben scheiden lassen und uns hat das nochmal näher gebracht. Auf jeden Fall waren wir immer im Gespräch und ja, er ist jetzt mein Lebenszeuge, der nicht mehr da ist. Und aus diesem Dialog ist jetzt leider ein Monolog geworden. Ich kriege keine Antworten mehr von meinem Bruder. Es ist Frühling, mein Vater kriegt das nicht mehr mit. Das hätten wir halt alles geteilt.
Apropos Dialog. Sie sind ja, ich glaube, das kann man behaupten, alles andere als auf den Mund gefallen. Und das
da widerspreche ich jetzt mal nicht.
Na, das wäre auch chancenlos, aussichtslos. Und das betrifft allerdings auch Ihren Ehemann Michel Friedmann, der ja noch ein sehr großer Rhetoriker ist. Ich habe ihn vor ein paar Wochen auf einer Anti-Nazi-Demonstration hier direkt vor dem Funkhaus gesehen. Wenn zwei Menschen derart verbal stark sind, wie tragen sie Konflikte aus? Normalerweise ist es ja so, dass da immer einer eher schweigsam, der andere mehr so ein extrovertierter Mensch ist. Eigentlich sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, ich glaube, so wie alle anderen Paare auch. Natürlich habe ich gerne das letzte Wort, aber mein Mann auch gerne. Wir tragen es verbal aus und fechten da mit, nennt man das, Florett und Degen. Mhm. Und es ist aber auch so, dass viele uns natürlich in der Öffentlichkeit kennen, wo man dann natürlich auch spricht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir andauernd zu Hause auch nur durchreden, sondern durchaus auch sehr viele ja ruhige und auch schweigsame Momente auch mal haben können.
Und die zwei Jungs gehen eher in die schweigsame oder in die extrovertierte Richtung? Wahrscheinlich beides.
Sowohl als auch. Aber beide wissen schon, was ein gutes Argument auch wert sein kann.
Bärbel Schäfer, Läutergast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Danke Ihnen sehr, dass Sie Läutergast waren. Es war sehr interessant.
Gerne, Herr Lohmann.
Und zum Schluss
bei Leute immer Geschenkezeit.
Ja.
Und ich hoffe,
schön,
dass Sie das genießen können, zusammen mit Ihren beiden Jungs. Also aus Erfahrung weiß ich, es sind sehr lustige Autofahrten mit einem Hörbuch, Der kleine Nick.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ja, gelesen von Rufus Beck. Der kleine Nick spielt Fußball. Ich finde, das passt ganz gut zu Ihrer Fußballleidenschaft.
Oh, super.
Und auch zum beginnenden Fußballsommer mit der Europameisterschaft. Ich finde diese Geschichten zauberhaft und ich denke, das ist richtig ein Familienprogramm.
Super, freue ich mich. Vorstellen. Danke, das ist lieb.
Danke, dass Sie Leute Gast waren. Alles Gute.
Gerne.